Wir hören nun den zweiten Teil zum Thema, was kommen wird. Aktuelle Zeichen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Oder aktuelle Zeichen der nahen Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, welche Gerichte im Alten Testament immer wieder kamen, wenn das Volk Götzendienst getrieben hatte, gesündigt hatte? Es kamen Kriege, Hungersnöte, Seuchen, wilde Tiere, Erdbeben. Und so wird es auch sein am Ende. Der Herr Jesus hat genau diese Nöte auch vorausgesagt. Kriege, durch die dann die anderen Dinge sich auch entwickeln können. Seuchen, verschmutztes Wasser dann, also Seuchen, Hungersnöte. Auch Erdbeben, die wiederum auch Seuchen auslösen, so wie jetzt in Haiti die Cholera auch wütet, zigtausende Betroffene. Wilde Tiere gibt es heute weniger, der Mensch selber ist sich zum Tier geworden, der Mensch des Menschen Wolf, könnte man sagen, leider auch oftmals. Und der Herr Jesus hat also das vorausgesagt, ich lese Matthäus 24, Abvers 6. Jesus spricht, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Seuchen und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wir werden also diese Gerichtszeichen heute betrachten. Das ist nicht so ein angenehmes Thema heute Morgen, aber auch das wollen wir zur Kenntnis nehmen. Es gibt positive Entwicklungen in der Endzeit, die Weltmission, die Wiederentstehung Israels, aber eben auch, das sind positive Zeichen, aber es gibt auch viele negative Gerichtszeichen, dass der Zorn Gottes ausreift über eine Menschheit, die sich immer mehr dem Antichristen zuwendet, beziehungsweise seinen Vorläufern. Und dazu gehören diese Dinge, die wir heute hören. Das sind vier ausdrücklich genannt. Im Lukas-Evangelium 21 sind die Seuchen auch genannt, auch in Matthäus, aber manche Übersetzungen haben es weggelassen, obwohl die guten Handschriften auch hier die Seuchen nennen, im Vers 7. Also Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben werden da genannt. Limoi, Kai Limnoi. Kai Seismoi im Urtext, und dadurch, dass man das so ähnlich schreibt, Limoi und Limnoi, haben es wohl manche Handschriften dann übersehen, manche Abschreiber in den späteren Handschriften, deshalb steht es nicht in jeder Übersetzung, aber in den guten Übersetzungen, Schlachter und so weiter, sind auch die Seuchen in Matthäus 24, 7 und eben auch in Lukas 21 enthalten. Nun aber zum ersten Zeichen, und das sind die Kriege. Und wir haben ja gestern schon gesehen, dass Matthäus 24 in einer Parallele verläuft zu den Siegelgerichten in der Johannes-Offenbarung, und zwar in Offenbarung 6. Offenbarung 6 ist es. Da lesen wir nach diesem ersten Reiter auf dem weißen Pferd, der einen Bogen hatte, der sieghaft auszog, dass dann das zweite Siegel aufgetan wird. Und da heißt es nun, das Lamm tut ja die Siegel auf, also der Herr Jesus, er hat als einziger die Macht, die Siegel zu öffnen. Und da heißt es, da es nämlich das Lamm das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Und dass sie sich untereinander erwürgten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und das dritte Siegel. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Gestalten sagen, 1 Pfund Weizen um 1 Silberstück und 3 Pfund Gerste um 1 Silberstück. Aber Öl und Wein taste nicht an. Das zweite Siegel Krieg, das dritte Siegel Hunger. Und dann noch das vierte Siegel. Da es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. und der darauf saß, dessen Name hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen ward Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Das nächste Siegel bezieht sich dann auf die Märtyrer. Darauf kommen wir noch heute Abend zu sprechen, wenn es um die Christenverfolgung geht. Ist dann auch das nächste, was in der Endzeitrede Jesu kommt. Also genau die Parallele hier zur Offenbarung 6. Da wird weiter ausgeführt, was der irdische Jesus gesagt hat, wird durch das Lamm dann, wenn die Siegel geöffnet werden, nochmal weiter ausgeführt in der Offenbarung. Eine wunderbare Übereinstimmung in der Bibel. Das sehen wir vom Alten Testament schon, kommen diese Gerichtsfolgen dann in der Endzeitrede und schließlich auch in der Johannes-Offenbarung. Eine Harmonie über die Jahrtausende, die durch Gottes Geist eingegeben ist, in diesem Verständnis des Wortes Gottes. Nun haben wir es also hier mit negativen Endzeitzeichen zu tun, Gerichte, aufgrund der Unbußfertigkeit der Menschheit, aufgrund der Öffnung ihrer Herzen, nicht für Jesus Christus, sondern für den Antichristen und seine Vorläufermächte. Deshalb werden auch diese Gerichte kommen müssen. Jesus sagt nämlich, es muss so geschehen. Nicht wir sagen, dass Kriege kommen müssen, Jesus sagt es. Stand mal in der Zeitung, Gassmann rief zum Krieg auf, als ich einen ähnlichen Vortrag gehalten habe. Aber ich habe nur diese Stelle zitiert, wenn der Herr Jesus sagt, das muss so geschehen. Wir wünschen uns ja nicht Krieg. Natürlich wünschen wir uns den Frieden, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, sagt der Herr in der Bergpredigt. Die Friedensstifter sogar sind hier gemeint, Eirenopoiae, die den Frieden machen oder stiften durch Gottes Kraft. Aber auch kein Friede um jeden Preis, nicht um den Preis der Wahrheit. Aber wir sind auf keinen Fall Kriegstreiber. Aber nochmal, wie gesagt, aufgrund des Bösen in der Welt kommen diese Gerichte. Und die Menschen selber tun sich Böses an durch diese Kriege. Natürlich steht auch Gottes Geschichtsplan dahinter. Es wird sich alles erfüllen müssen. Und weil Gott voraussieht, dass die Menschheit sich auf den Antichristen zubewegt, deshalb lässt er auch diese Kriege und Katastrophen zu. Ich habe kürzlich über das Thema Leid gesprochen. Wir können nicht alles Leiden erklären, aber das Leiden insgesamt hängt zusammen mit dem Sündenfall. Ja, dadurch, dass die ersten Menschen sich schon losgesagt haben von Gott, selber wie Gott sein wollten, sie haben auf die Einflüsterungen Satans zur Schlange gehört, dadurch kam Sünde, durch diese Sünde kam Tod, Krankheit, Vergänglichkeit, alles dies in die Welt. Und eben auch der erste Mord, den Kain an Abel verübte. Damit begann die Welle der Grausamkeiten, des Blutes, der Gewalt über die Jahrtausende bis heute. Der erste Reiter war also der Antichrist, parallel dargestellt praktisch durch die falschen Christusse, die ihm vorausgehen, von denen der Herr Jesus in der Ölbergrede spricht. Und nun der zweite Reiter und das zweite Gerichtszeichen hier, Kriege und Kriegsgeschrei, also es wird auch viel Geschrei sein, auch Gerüchte über Kriege und man wird überall in Angst und Not sein, wenn das aufbricht. Und wir sollen aber nicht erschrecken, es ist vorausgesagt, wir wissen, niemand kann uns aus der Hand Jesu reißen, selbst nicht im Krieg, selbst wenn sie unseren Leib nehmen. Die Seele können sie uns nicht nehmen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. So sagt der Herr Jesus auch voraus. Ich gebe es jetzt frei wieder. Aber diese Warnungen sind uns gegeben. Also wir müssen jetzt nicht in Furcht fallen wie die Menschheit, denn selbst wenn wir hier sterben, leiblich, wir haben ja eine wunderbare Verheißung für die himmlische Herrlichkeit, einen neuen Auferstehungsleib, den kein Feind mehr antasten kann. Das möchte ich tröstlich vorausschicken, wenn wir jetzt die Katastrophen und Seuchen und so weiter betrachten. Nun, der Antichrist, der erste Reiter, das Scheinfriedensreich des Antichristen, das er aufrichten wird, wird nur eine bemessene Zeit Bestand haben. Und dann werden die Gerichte über dieses Reich des Antichristen hereinbrechen. Und das wird auch daran sichtbar, dass der Antichrist kurz über lang Krieg mit sich bringen wird. Noch nicht so in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche, dann aber immer mehr, je mehr es auf die zweite Hälfte zugeht. Und dann wird auch Gott seine Zornschalen als die vierte Gerichtsreihe entfalten. Es gibt ja vier Gerichtsreihen in der Offenbarung. Siegelgerichte, Posaunengerichte, Donnergerichte, die werden oft übersehen, weil die noch versiegelt bleiben. und dann die Zornschalengerichte. Der Antichrist wird also Krieg mit sich bringen. Übrigens möchte ich noch korrigieren zu gestern. Ich habe nie behauptet, dass der Antichrist auch eine Frau sein könnte, sondern die Vorläufer des Antichristen, da können auch Frauen als Medien, so wie die Gabriele Witte, gebraucht werden, die sagen, durch sie würde Christus reden, in diesem Sinne. Er wird natürlich, weil er Jesus ja in allem nachahmt, auch als Mann erscheinen, ein Mann, der diese satanische Macht annimmt und dass das nicht falsch verstanden ist. Jedenfalls, der Antichrist, also der Antichrist, wird Krieg mit sich bringen. Und das Bündnis, das er mit Israel schließen wird, gemäß Daniel 9, Vers 27, das wird schnell gebrochen werden. Und dann wird der Antichrist seine friedliche Maske als der Friedensstifter fallen lassen. So wie es ja auch bei Hitler war. Am Anfang so der Arbeit und Brot brachte und dann wurde doch alles schon für den Krieg vorbereitet. Wir haben in der Geschichte einige Vorläufer des Antichristen. Hitler, Stalin, Mao, wie sie alle heißen. Ich komme bei der Verfolgung der Gemeinde noch darauf zu sprechen. Sie haben zunächst eine friedliche Maske auf, die sie dann aber fallen lassen, wenn sie ihre Pläne so weit vorbereitet haben, dass sie dann diesen Krieg beginnen können. Der Antichrist wird den Krieg mit den Heiligen führen, aber auch mit den Königen, die sich ihm zunächst nicht unterwerfen. Das heißt einmal, dass drei dieser Köpfe praktisch abgeschlagen werden und die anderen werden sich ihm unterwerfen und sie werden ihre Macht dem Tier geben, Offenbarung 17. Und dann eine Meinung haben. Alle, die nicht übereinstimmen, die werden erst einmal beseitigt. Diese feuerrote Farbe des zweiten Pferdes nun in Offenbarung 6 steht für einen Weltenbrand. Im Griechischen steht Pyr für Feuer, die Farbe wie Feuer. Es kommt also zu einem Weltenbrand. Feuerrot ist diese Farbe. Und es wird ihm also gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Ein Kriegsschwert, das Blut fordert. So heißt es auch in Jesaja 28, Vers 22. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Muss man auch allen zurufen, die jetzt meinen, mit den Religionen, hinter denen sich ja Dämonen verbergen, zusammen Friedensgebete verrichten zu wollen und ein Friedensreich aufzurichten. Die Gottlosen, so sagt das Wort Gottes ganz klar, haben keinen Frieden. Und damit sind auch die gemeint, die falsche Götter verehren, die Götzen dienen. Wenn man sich von Jesus, dem Lamm Gottes, lossagt, kann man nicht mit wirklichem Frieden rechnen. Und der antichristliche Scheinfriede muss deshalb zerbrechen und scheitern. Dann wird die Grausamkeit des Antichristen offenbar. Nun bin ich der Ansicht, dass die Siegel erst in der antichristlichen Trübsalzeit, der 70. Jahrwoche, die ja 7 Jahre dauert, geöffnet werden. Aber es gibt Vorschattungen, die heute sich schon ankündigen. Also wir erleben heute die Vorschattungen, die sich dann noch in einer letzten schrecklichen Weise steigern werden. Wir erleben heute schon antichristliche Verführung auf allen Kanälen, der Massenmedien zum Beispiel. Hinter uns liegen der Erste und der Zweite Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg steht nach biblischen Aussagen noch bevor. Wo ist der beschrieben? Etwa beim Propheten Zacharja, Kapitel 12 und 14, wo alle Völker auf Erden gegen Jerusalem marschieren werden. Jerusalem, der Taumelkelch für alle Völker. Daran werden sie sich wundreiben. Die Araber werden nie anerkennen, dass die Juden Jerusalem als ihre Hauptstadt stehen oder akzeptieren können oder anerkennen können. Ja. Also ich meine jetzt damit die islamischen Araber, es gibt natürlich auch andere, diese arabischen Völker, vielleicht besser gesagt der Islam, die islamisch dominierten Völker. Es ist ja vor allem dieser Halbmond, in dem arabische Stämme wohnen, leider. Warum das so ist, das hängt mit Ismael zusammen. Ismael, der erste Sohn Abrahams, der durch Ungehorsam auf die Welt kam und er hatte ja nicht die Geduld, auch Sarah hatte nicht die Geduld, auf den Isaak zu warten, der ja dann später, als der verheißene Sohn kam. Und da gibt es bis heute diesen Konflikt zwischen Isaak und Ismael. Ich komme darauf noch zurück. Aber der Islam insgesamt, sie werden nicht akzeptieren, niemals, dass die Juden Jerusalem als ihre Hauptstadt allein haben. Es wird immer Streit geben und Zank. Und am Schluss wird daran, so sagt der Prophet Zacharja voraus, beziehungsweise hat Gott es ihm so eingegeben, der dritte Weltkrieg entstehen. Genauso wird es noch ausführlicher beschrieben in Hesekiel 38 folgende, wo Gog und Magog oder Gog von Magog aufmarschiert gegen Israel. Wird übrigens wahrscheinlich zweimal geschehen, einmal vor dem tausendjährigen Reich und dann nochmal nach dem tausendjährigen Reich. Vor dem tausendjährigen Reich ist dann so, dass 7 Jahre lang die Waffen verbrannt werden und das wird dann nach dem tausendjährigen Reich nicht mehr sein, wenn dann Gog nochmal kommt, weil dann ja direkt nach dem Sieg Gottes ist dann übergeht in den neuen Himmel und die neue Erde nach dem großen Weltgericht. Also Hesekiel 38 folgende. Es wird bis zu Jesu Friedensreich keinen dauerhaften Frieden auf der Erde geben. Der Antichrist wird der Menschheit den Frieden nur vorgaukeln. Er wird verlangen, dass man die Religionen gemäß freimaurerisch inspiriertem Plan vereint und dass man leugnet, dass Jesus der alleinige Weg zum Vater ist. Der meistbekämpfte Vers in der Bibel, gerade auch in der Endzeit, wird Johannes 14, Vers 6 sein, wo der Herr Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das können Sie nicht hören, das können Sie nicht akzeptieren. Dagegen muss man kämpfen und die große Ökumene propagieren, auf allen Kanälen bis hin zu den Evangelikalen schon. Und am Ende werden sie fast alle dann dabei sein bei der großen Hure Babylon. Man sieht es, wenn man auch in fromme Kreise guckt, wer alles schon mitmarschiert, bewusst oder unbewusst in Richtung Rom, in Richtung große Ökumene. Lieber Bruder in Rom, wurde der Papst jetzt in einem Buch von führenden Evangelikalen angeredet. Da sehen wir, wie weit wir schon gekommen sind. Wie hat Martin Luther diesen lieben Bruder in Rom genannt? Der Antichrist. Ja. Ja, die Entwicklung ist weit fortgeschritten und wir sehen auch daran, dass die Endzeit schon weit vorangegangen ist. Die Verführung, die kommen wird. Durch die Öffnung des zweiten Siegels wird die Grausamkeit des Antichristen offenbar. Aus scheinbarem Frieden, auch aus scheinbarem Religionsfrieden wird Krieg. Krieg dann schließlich auch gegen die Heiligen, die wiedergeborenen Christen. Es kann auch nicht anders sein, weil die Adams- und Kainslinie sich durch die Menschheitsgeschichte hindurchzieht. Und wenn Menschen nicht wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, können sie nicht wirklich Frieden finden. Allein durch das Blut Jesu, die Erlösung auf Golgatha, finden wir Frieden mit Gott und werden auch friedensfähig miteinander. Und so sind auch trotz aller durchaus begrüßenswerter Friedensbewegungen und Friedensbemühungen, ist das Kriegselend auf dieser Erde nicht beseitigt worden. Ich habe mal eine neue Statistik mir angesehen und da sind die Kriege aufgezählt, die allein nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Und da heißt es, im 20. Jahrhundert starben ca. 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sind mindestens 25 Millionen Menschen durch Kriege ums Leben gekommen. Und da ist zum Beispiel genannt der Koreakrieg 1950 bis 1953 mit 2,5 bis 3,5 Millionen Todesopfern. Der Vietnamkrieg 1945 bis 1975 mit 2.300.000 bis 3.800.000 Todesopfern. Und viele Kriege in Afrika auch, die gerade in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, mit insgesamt immer zwischen 500.000 bis 1 Million Todesopfern pro Konfliktherd. Und zwar fanden solche Kriege zum Beispiel statt im Sudan, in Biafra, Mosambik, Ruanda, Kongo, Angola, Uganda. Alles schön klingende Namen, aber auch dort sind Menschen, die sich bis aufs Blut bekämpft haben. Oft auch um des Glaubens wegen. Moslems töten Christen, das ist heute leider schon fast üblich, wo man hinschaut. Und wir werden heute Abend, wenn es um Christenverfolgung geht, noch einiges darüber hören. Also nochmals, etwa 100 bis 185 Millionen Menschen Im 20. Jahrhundert sind durch Kriege umgekommen. Und seit dem Zweiten Weltkrieg nochmals etwa 25 Millionen Menschen. Und wir denken ja, das sei Friede. Ja, nein, es ist die Verheißung oder die Voraussage, nicht Verheißung, Voraussage Jesu eingetroffen. Es werden Kriege sein bis ans Ende. Aber das ist erst der Anfang der Wehen, heißt es dann. Wir wissen ja, die Wehen, wenn die bei einer Frau sind, das kündigt an, dass die Geburt bald kommt. Und die Geburt ist das neue Leben, die neue Welt Gottes. Und das ist dann zunächst das tausendjährige Reich und dann das himmlische Jerusalem in dieser Abfolge. Aber vorher wird es noch Gerichte geben, so wie die Wehen, die sind auch schmerzhaft. Und das wird parallel gesetzt mit diesen Katastrophen, unter denen die Kriege an erster Stelle stehen. Hinter der Wendung übrigens ein Volk gegen das andere und ein Königreich gegen das andere verbirgt sich ein hebräischer Ausdruck für einen sehr großen, viele Völker umfassenden Konflikt. Und das gab es ja dann in der Form dieser Weltkriege erstmals im 20. Jahrhundert. 1914 bis 18 der Erste Weltkrieg mit etwa 10 Millionen Toten. 1939 bis 45 der Zweite Weltkrieg mit dann bereits 55 bis 60 Millionen Opfern, einschließlich der in den Konzentrationslagern umgekommenen Menschen und der durch Bomben getöteten Zivilbevölkerung. Und seither wurde die Grausamkeit und Zerstörungskraft der Waffen ständig gesteigert. Man denke vor allem an die ABC-Waffen, das klingt so schön wie ABC-Schütze, ist aber was ganz Grausames. Atomare, biologisch-bakteriologische und chemische Waffen. Ja. Die sind alle vorhanden und es ist ja noch die Gnadenzeit Gottes, dass das nicht ausgebrochen ist bisher. Es wurden nur wenige Atombomben bisher abgeworfen. Wir wissen in Japan mit schrecklichen Folgen bis heute bei den Menschen, die da betroffen waren, Krebs und Erbschäden und was auch immer sich da jetzt ausgebreitet hat. Bereits anfangs der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte man genug Atomwaffen hergestellt, um die gesamte Menschheit 14 Mal zu vernichten. Ihr versteht, warum natürlich die Friedensbestrebungen sehr groß sind, dass das nicht ausbricht. Aber dass das überhaupt möglich ist, das wäre noch vor 100 Jahren oder 200 Jahren undenkbar gewesen, solche Waffen herzustellen. Selbst Berichterstatter, die sonst mit der Bibel nichts anzufangen wissen, sprechen immer wieder von apokalyptischen Dimensionen im Blick auf die Waffenarsenale unseres Erdballs. Und die prophetischen Voraussagen über globale Katastrophen und das Vergehen dieser Welt, zum Beispiel in 2. Petrus 3 und Offenbarung 6 folgende, hat man in früheren Jahrhunderten vielleicht noch belächelt. Kann unmöglich sowas kommen, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen, sich alles auflöst. Aber wenn man heute die Atomwaffen anschaut, wäre das sogar durch Menschenhand möglich. Und wie viel mehr kann das dann Gott tun, wenn er sein Endgericht schickt? Aber der bibellesende und gläubige Christ freilich weiß, dass allein Gott die Fäden der Geschichte in seiner Hand hält. Diese Welt wird keinen Augenblick früher vergehen, als Gott es zulässt. Und das macht uns auch getrost. Die Kriege und Bedrohungen sind die Vorboten seines Gerichts, der Anfang der Wehen. Ich möchte hier gleich erwähnen einen interessanten Zusammenhang, nämlich dass diese zwei großen Weltkriege, Erster und Zweiter Weltkrieg, in engem Zusammenhang stehen mit dem deutlichsten Endzeitzeichen. Welches ist das? Israel. Die Wiedererstehung Israels. Im Ersten Weltkrieg verlor die Türkei das damals Palästina genannte Gebiet. Es kam als internationaler Verwaltungsbezirk unter englische Oberhoheit. Die Balfour-Erklärung, Lord Balfour aus England, vom 2. November 1917 sicherte den Juden dort ein Siedlungs- und Heimatrecht zu. Es war ein großer heilsgeschichtlicher Schritt. Und daraufhin folgten Einwanderungswellen in immer rascherer Folge und mit immer größeren Zahlen von Menschen. Also im Ersten Weltkrieg fing das an. Während 1914 85.000 Juden nur in Palästina lebten, waren es 1928 bereits 200.000, mehr als doppelt so viel. Und durch den nationalsozialistischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg erhielten diese Einwanderungswellen einen gewaltigen Schub. So zählte man 1948 damals hieß es noch Palästina im ersten Teil dieses Jahres, bereits 758.000 Juden, als der Staat dort ausgerufen wurde. Inzwischen sind es ja etliche Millionen. Damals hatte noch die meisten Länder, hatten damals, die in der UNO zusammengeschlossen waren, in der neu entstandenen UNO, zugestimmt, der Völkerbund war es da, es ging damals in die UNO über, zugestimmt der Gründung dieses Staates. Ob das heute noch möglich wäre, mag man bezweifeln. Heute werden sie eher der Gründung des Palästinenserstaates zustimmen, wenn nicht noch einzelne wenige ihr Veto dagegen einlegen würden. Zurzeit ist noch nicht entschieden, aber ich denke, es kommt wahrscheinlich, aber das wird sich dann zuspitzen, so wie es im Propheten Zacharja 12 und 14 vorausgesagt ist. Die Staatsgründung Israels war übrigens am 15. Mai 1948. Aber zu Israel werden wir ja noch ausführlicher kommen. Nun, das zweite Endzeitzeichen sind die Hungersnöte. Das kann ich jetzt kürzer fassen, die anderen Katastrophen. Die Hungersnöte gehen ja oftmals dann aus den Kriegen hervor. Es gibt natürlich auch Dürrekatastrophen durch Klimaveränderungen, durch Wüstenwachstum und so weiter. Nun, wenn die Erde ein Dorf wäre mit 1000 Einwohnern, dann ratet einmal, wie viele davon, von diesen 1000, reichlich zu essen hätten. Etwa 200. 300 hätten gerade genug zu essen. Und was ist mit den restlichen 500? Sie würden an ständiger Unterernährung leiden, viele sogar an Hunger sterben. Und das ist auch heute im 21. Jahrhundert der gegenwärtige Zustand unserer Welt. Wir erleben in unserer Zeit Versorgungsengpässe, Hungerkatastrophen, nicht nur in den klassischen Hungerländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, sondern zum Teil auch im Osten Europas, in manchen Ländern. Man sieht auch dort Armut, schlechte Verteilung. Das hängt zusammen mit Fehlplanung, jahrzehntelanger Fehlplanung, Misswirtschaft im kommunistischen Machtbereich. Ist jetzt auch nicht unbedingt besser geworden. Jetzt ist so dieser harte Kapitalismus in vielen östlichen Ländern, wo auch die Ungerechtigkeit wieder zugenommen hat. Dann auch die Inflation, darauf komme ich noch gleich zurück. Auch die Bevölkerungsexplosion, gerade in den sogenannten Dritte-Welt-Ländern. Auch die Klimaveränderungen, wobei die nicht unumstritten sind, ob es sie wirklich gibt. Dann die Treibhausatmosphäre, die auch immer wieder behauptet wird. Das Wachstum der Wüsten, die Massenarbeitslosigkeit und Armut. Das ist, wie schon erwähnt, in der dritten Siegelvision der Johannes-Offenbarung vorausgesagt vom schwarzen Pferd. Mit Hunger und dann heißt es ja dort 1 Pfund Weizen für 1 Silberstück und 3 Pfund Gerste für 1 Silberstück. 1 Silberstück war in neutestamentlicher Zeit der Tageslohn eines Arbeiters. Also man hat dann bekommen für einen ganzen Tageslohn 1 Pfund Weizen. Das ist eine 8- bis 12-fache Verteuerung. Teuerung. Armut, Not und Hunger. Und deshalb auch dann der Reiter des Fahlenpferdes, der Tod, der danach kommt. Nun habe ich die Teuerung erwähnt, das ist natürlich auch sehr aktuell. Steht hier zwar nicht ausdrücklich in Matthäus 24, ist aber enthalten, wenn hier von Hungersnöte die Rede ist. Denn mit Teuerung, also Inflation, kommt es dann auch zu, ja, dazu, dass man nichts mehr kaufen kann und damit eben hungern muss. Und das ist ja auch bei uns jetzt sehr aktuell. Ja, wir haben ja wahrscheinlich alle eine gewisse Angst vor der Inflation, vor allem wenn unser Staat sich weiter so unglaublich verausgabt, aus reiner Nächstenliebe zu den anderen armen EU-Staaten. Ich sage es mal etwas ironisch. Natürlich sollen wir den anderen helfen, aber wir können nicht so helfen, dass wir selber daran kaputt gehen als Staat und Volkswirtschaft. Und viele auch, ich bin kein Ökonom, ja, ich bin Theologe, aber auch Fachleute, viele sagen voraus, mutige Fachleute sagen voraus, dass es zur Inflation kommen wird. Sie geben schon Tipps, wie man sein Geld jetzt noch anlegt, in Immobilien, in Gold und alles Mögliche, was da gesagt wird. Dazu möchte ich jetzt nicht viel sagen. Ich möchte nur sagen, wie es zu dieser Teuerung überhaupt kommen kann. Sie ist übrigens in der Bibel auch vorausgesagt, in Jakobus 5, sie hängt damit zusammen, dadurch, dass immer größere Reichtümer in immer weniger Hände kommen, als auch mit der Globalisierung. Weitere Ursachen sind eben die wirtschaftliche Ungerechtigkeit, die daraus erwächst. Ich lese mal Jakobus 5, Verse 3 bis 6 dazu vor. Hier ist gesagt, ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und gebrast und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Also hier ist eine zum Himmel schreiende, wirklich zum Himmel schreiende, er schreit, ja, zum Himmel schreiende wirtschaftliche Ungerechtigkeit erwähnt. Der Lohn der Arbeiter wird vorenthalten. Es wird immer mehr Überstunden unbezahlt verordnet. Es wird nicht ausbezahlt, was die Arbeit wert ist und so weiter und so fort. Hier ist also von ungerecht erworbenem Reichtum die Rede. Das Ausmaß dieser Ungerechtigkeit wird deutlich, wenn man hört, dass zum Beispiel in den USA die Superreichen, die gerade 1% der Bevölkerung ausmachen, mehr besitzen sollen als die restlichen 99% zusammen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass gerade aus diesen Kreisen die meisten Freimaurer, Illuminaten und so weiter kommen, die durch ihre Macht enormen Einfluss auf die Politik nehmen. Zudem werden immer mehr Betriebe zusammengelegt. Oder richtiger gesagt, die Finanzschwächeren werden von den Finanzstärkeren aufgekauft. Gibt es auch im christlichen Sektor irgendwo? Ja, Verlagssektor, Buchhandlungssektor. Die größten Verlage sind jetzt alle schon in einer Hand, was sehr ungut ist für die inhaltlichen Aussagen der Bücher und Schriften, die dort noch veröffentlicht werden dürfen. Es ist ein Monopol entstanden in einer Stiftung mit einer theologischen Linie, die ich als ökumenisch-charismatisch bezeichnen würde. Also 9/10 der Bücher, die heute noch in evangelikalen Buchhandlungen zu haben sind, sind von dieser einen monopolisierten Verlagsgruppe dominiert und haben eine ökumenisch-charismatische Ausprägung. Das passt sehr gut in die Endzeitentwicklung, wo alles auf die Hure Babylon zuläuft. Solche Bücher wie da hinten werden sie dort vergeblich suchen. Also auch das ist gekommen, das hätten wir noch nicht erwartet vor 20, 30 Jahren, dass so viele christliche Verlage bankrott gemacht haben und dann von einem Multimilliardär in Haiger aufgekauft wurden, mit dem theologischen Vordenker in Cuxhaven. Wer die Namen wissen will, kann mich auch persönlich ansprechen. Muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn es aufgezeichnet wird. Also die Monopolisierung, die Globalisierung, leider auch im evangelikalen Verlagssektor, auch im sogenannten christlichen Bereich. Und auch in den armen Ländern Europas werden immer mehr Industriezweige von den reicheren Industrien, etwa auch deutschen Industriebesitzern, aufgekauft. Das kriegen wir gar nicht so mit. Man hört immer nur, dass man da Zahlungen hinleistet vom Staat. Aber dass gleichzeitig die ganze griechische Volkswirtschaft schon fast aufgekauft wurde von anderen großen Konzernen in Deutschland und so weiter, das wird in den Nachrichten nicht so gemeldet. Es wird alles zusammengeballt. Ein Zeichen der Endzeit. Genau die Erfüllung von Jakobus 5, Verse 3 bis 6. Ich habe hinten auch einen Kommentar zum Jakobusbrief, sehr aktuell, was da dem Jakobus alles geoffenbart wurde. Nun, wozu führt das? Die Volkswirtschaften armer Länder werden von internationalen Konzernen aufgekauft. Diese internationalen Konzerne gewinnen dadurch immer mehr Macht. Es entsteht ein zum Teil künstlich aufgeheiztes Wirtschaftschaos und aus diesem Wirtschaftschaos geht dann der Ruf nach einer neuen Weltfinanzordnung hervor. Genau das, was wir jetzt erleben. Und das wird dann die Einheitswährung, die Welteinheitswährung bringen. Das ist die Voraussetzung für das Auftreten des Antichristen. Und dann kann niemand kaufen oder verkaufen, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, Offenbarung 13. Aber Gottes Wort warnt uns in Amos 8, Hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet, und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können, und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen? Der Herr hat bei sich dem Ruhm Jakobs geschworen: Niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Schon zur Zeit des Propheten Amos, eine große, himmelschreiende Ungerechtigkeit, auch auf wirtschaftlichem Gebiet, auch bei den Gerichten, und wo das überall dann nicht mehr gerecht zuging, schon damals. Und so ist es auch heute weithin. Also aus der wirtschaftlichen Ungerechtigkeit und einem Nicht-Einhalten der Gebote Gottes folgen Inflation und Wirtschaftskrisen. Dadurch auch Hunger und andere Nöte für die Bevölkerung. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit kann zur Geldentwertung führen. Auch das gegenseitige Hochschrauben der Lohn-Preisspirale, die Forderung nach immer mehr, das steckt in jedem von uns, müssen wir uns auch prüfen. Die Steuerung des Weltmarkts durch die Rohstoffpreise, vor allem Öl. Die wirtschaftliche Kluft zwischen Ländern der sogenannten ersten, zweiten und dritten Welt. Fehlplanungen, Fehlinvestitionen auf Betriebs- oder Staatsebene, die zu hohen Verschuldungen führen. Der Ruf nach dem starken Mann ist dann nur noch eine Konsequenz, und das hat man ja auch erlebt nach 1929. Da war ja schon mal eine Weltwirtschaftskrise. Wie viele Diktaturen sind dann in den 30er Jahren entstanden? In Deutschland, in Italien, in Spanien und anderen Ländern. Nun komme ich aber noch zu den Seuchen und Erdbeben, wenn die Zeit reicht. Wollt ihr das noch hören? Es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, sagt Jesus Christus etwa in Lukas 21, Vers 11 voraus. Die Medizin hat ja große Fortschritte gemacht, und wir sind dankbar, dass heute diese klassischen Seuchen zum Teil zurückgedrängt sind. Sie sind aber nicht ausgestorben. Die klassischen Seuchen: Pest, Pocken, Tuberkulose, Syphilis, Cholera und so weiter und so fort. Ich habe hier mir mal etwas Informationen besorgt von der Seite www.gesundheit-report.de, also Gesundheitreport. Und da steht die Überschrift: Seuchen wieder im Vormarsch. Europa muss sich gegen Pandemien rüsten. Und da steht: Krankheitsepidemien sind im Bewusstsein der modernen Menschen als jederzeit präsente Gefahr, vielleicht mit Ausnahme von AIDS, nicht richtig angekommen. Wer von Krankheitsepidemien spricht, denkt meist an solche, die zeitlich oder räumlich weit entfernt sind. Und tatsächlich scheinen wir einige Seuchen überwunden zu haben. Aber sie warnen dann davor, dass es keineswegs immer so sein muss. Ich möchte zunächst mal etwas sagen zu den Seuchen in früheren Jahrhunderten. Der Herr Jesus hat es ja vorausgesagt im ersten Jahrhundert. Und deshalb ist alles ja in der Zukunft gelegen, schon was sich erfüllt hat. Und wir wissen ja aus den Geschichtsbüchern, wie zum Beispiel die Pest gewütet hat im Mittelalter. Allein im 14. Jahrhundert sind rund 18 Millionen Menschen, so schätzt man, der Pest erlegen. In der damals bekannten Welt, 18 Millionen. Das war damals die etwa 30% der europäischen Gesamtbevölkerung. Also Europa ist jetzt hier gemeint. Also jeder Dritte starb damals an der Pest im 14. Jahrhundert. Hatte noch kein Penicillin und solche Sachen. Und dann folgten, so steht auch in diesem Report, folgten zahlreiche weitere Pestepidemien in Abständen von 10 bis 40 Jahren bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Es wurde uns übertragen durch das Bakterium Yersinia pestis und durch Rattenflöhe ausgelöst. Die mangelnde Hygiene ist natürlich eine große Ursache. Und wo das wieder aufbricht, wo viele Ratten sind, und die Flöhe, da können auch Seuchen ganz besonders gut weitergegeben werden. Oder auch Cholera durch verseuchtes Wasser. Deshalb auch jetzt wieder in Haiti massenhaft aufgetreten, wo große Überschwemmungen sind, das Wasser verseucht ist, können jederzeit wieder Seuchen ausbrechen. Und wir wissen ja, ich werde noch darauf zurückkommen, dass Tsunamis, Vulkanausbrüche und solche Dinge auch große Flutwellen erzeugen können. Gerade an den Küstenregionen kann es dann auch manche Seuchen im Gefolge geben, wo es zu Überschwemmungen kommt. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es in Europa zahlreiche Pockenepidemien. Jedes Jahr im Schnitt starben etwa 400.000 Menschen an Pocken. Deshalb haben wir ja bis heute noch die Pockenimpfungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, aber in meiner Kindheit bin ich da noch geimpft worden. Man hat dann ja diese Impfung später entdeckt. Durch Ritzen hat man gemerkt, werden Leute immun, wenn sie so eine kleine Dosis bekommen. Das Prinzip der Impfung. Durchaus ein großer und segensreicher medizinischer Fortschritt. Dann gibt es auch andere Seuchen. Zum Beispiel Malaria ist auch heute noch, wird zwar jetzt nicht seuchenmäßig, aber durch Stechmücken weitergegeben und hat so viele Opfer wie die Seuchen. Es erkranken jährlich nach diesen Angaben im Gesundheitsreport jährlich immer noch 100 Millionen Menschen an Malaria. Etwa 1 Million stirbt daran. Also man kann sehr viel heilen und in den Griff kriegen, aber 1 Million stirbt daran. 40% der Weltbevölkerung sind von der Malaria betroffen. Und das Interessante ist und vielleicht auch Schockierende jetzt in diesem Bericht, ich habe es auch nicht gewusst vorher, dass durch die Klimaerwärmung diese Malaria-Mücke immer weiter nach Norden vorrücken kann. Am Mittelmeer ist die jetzt auch schon. Und wenn es jetzt nicht richtig abkühlt, die braucht also viel Wärme und Feuchtgebiete, Feuchtbiotope zu ihrer Fortpflanzung, gibt es auch immer mehr Feuchtbiotope, was durchaus auch gut ist. Aber die Kehrseite ist, dass da die Mücken sich besonders warm wohlfühlen, in warmem, feuchtem Gebiet. Und so ist auch bei uns schon, sind die ersten Malaria-Fälle schon aufgetreten. Auch die Tuberkulose ist nicht ausgerottet. Nach den Angaben von Gesundheitsreport ist 1/3 der Weltbevölkerung mit Tuberkulose infiziert, auch wenn sie nicht überall ausbricht. Aber diese Keime sind da oder Viren. Genauso auch die Grippearten, die sind deshalb gefährlich, dass sie jedes Jahr ihre Gestalt verändern. Ja, man kann also die nicht dauerhaft wegimpfen, sondern muss dann praktisch jedes Jahr sich wieder gegen neue Virenkombinationen impfen lassen. Ich habe es einmal gemacht, danach habe ich partout Grippe bekommen, seitdem habe ich es also nicht mehr gemacht. Aber ich will jetzt nicht sagen, wenn jemand meint, er müsse sich da jetzt gegen Grippe impfen lassen. Aber eine Seuche, die liegt uns besonders schwer auf dem Magen, weil die ist bisher überhaupt noch nicht in den Griff bekommen. Und das ist das Acquired Immunodeficiency-Syndrom oder deutsch erworbenes Immunschwächesyndrom, abgekürzt AIDS, AIDS. Und diese Seuche weist eben eine Besonderheit auf, beziehungsweise das Virus. Das HIV-Virus ist ein Retrovirus. Und dieser Retrovirus besitzt nicht die übliche DNA, also Desoxyribonukleinaminosäure, ich bin auch kein Mediziner, aber ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also nicht die übliche DNA als Trägerin der Erbinformation, sondern eine Kopie aus RNA, so ist die Fachbezeichnung. Und ich zitiere jetzt einmal aus dem Gesundheitsreport, wie das erklärt wird. Von einem Retrovirus spricht man, weil die genetische Information zum Eiweiß in umgekehrte Richtung verläuft. Man kennt heute 2 HIV-Typen, die wiederum weitere Unterarten besitzen. Alle sind genetisch betrachtet deutlich voneinander verschieden. Diese hohe Wandlungsfähigkeit des HIV macht ihn auch so einzigartig und gefährlich. Es ist in der Lage, also dieses Virus, ist in der Lage, seinen genetischen Code, damit seine Hülle und seine Zugänge so schnell zu wechseln, dass eine Impfung fast unmöglich erscheint. Für eine Impfung benötigte man möglichst gleichbleibende Oberflächenstrukturen, die es beim HIV nicht gibt. Zitat Ende. Also das heißt, es ist wie ein Chamäleon. Das wechselt dauernd sein Aussehen, seine Form, ja, sodass also ein Impfmittel nicht funktioniert. Aber mit dieser AIDS-Seuche hat es ja auch eine Besonderheit, möchte ich jetzt erklären. Sie weist nämlich nach meiner Meinung, auch nach der Meinung anderer Christen, ein deutlich endzeitliches Gepräge auf. So wurde sie erstmals 1980 bei jungen Männern festgestellt, die homosexuellen Kontakt pflegten. Sie wird fast ausschließlich durch sexuellen Verkehr übertragen. Und das heißt, durch außereheliche Kontakte mit wechselnden Partnern gleichen oder unterschiedlichen Geschlechts. AIDS wird daher im Volksmund treffend als neue Lustseuche bezeichnet, so wie früher Syphilis und andere. Deshalb ist eheliche Treue der beste Schutz dagegen und Untreue dagegen der Hauptgrund ihrer Verbreitung. Nun werden überall Kondome in einer schrecklichen Weise angeworben auf Plakaten, aber die bieten auch keinen absoluten Schutz, sind nicht völlig undurchlässig, muss man einfach warnend dazu sagen. Ist außerdem nur eine Symptombekämpfung, ohne wirklich an die Ursache zu gehen. Ich muss erwähnen, dass AIDS auch durch intravenösen Drogenmissbrauch, durch nicht gereinigte Bestecke weitergegeben werden kann und dadurch leider auch manchmal im Krankenhaus bei nicht kontrollierten Bluttransfusionen, die werden in Deutschland ja streng kontrolliert, diese Blutkonserven, aber es gab leider auch immer wieder Pannen auf diesem Gebiet. Leider auch bei der Schwangerschaft manchmal schon übertragen worden. Aber in aller Regel durch Untreue, durch Unzucht, so muss man sagen. Und deshalb hat sie auch ein endzeitliches Gepräge. Und nun sind ja leider heute Untreue, vor- und außereheliche Beziehungen, lesbische und homosexuelle sogenannte Partnerschaften sehr verbreitet. Insbesondere muss man sich über die rasante Weitergabe des AIDS-Virus nicht wundern. Und da in Schwarzafrika die Promiskuität, also Partnertausch sozusagen, durch Polygamie, Vielehe und Prostitution außergewöhnlich hoch ist, muss man dort auch die höchste Zuwachsrate verzeichnen in Schwarzafrika. Aber die Weißen sind auch nicht besser, nicht, dass ihr denkt, das seien jetzt nur die Schwarzen. Afrika droht zu einem sterbenden Kontinent zu werden und in anderen Erdteilen sieht es nicht viel besser aus. Ich will einige aktuelle Zahlen nennen, auch aus dem Gesundheitsreport. Diese Zahlen steigen ja jedes Jahr leider. Wir wünschen uns ja nicht, dass die steigen, aber es ist eben so. Diese Zahlen finde ich jetzt nicht so schnell. Ja, doch, jetzt habe ich hier gefunden. Und zwar, hier heißt es, weltweit tragen das HIV derzeit etwa 40 Millionen Menschen in sich. Und in Deutschland sind zurzeit im Jahr 2011 rund 33.800 Menschen an AIDS erkrankt. Das hört sich noch relativ gering an, aber für jeden Menschen ein schweres Schicksal. Es ist aber geradezu kontraproduktiv, wenn dann überall Kondomwerbung gemacht wird, so nach dem Motto, ihr müsst es jetzt erst recht praktizieren und dabei ist es auch gar nicht sicher mit Kondom. Es wird geradezu zu Untreue und Ausprobieren aufgefordert mit diesen Sachen. Treue ist der beste Schutz dagegen. Nun machen alle diese Tatsachen uns betroffen. Wir sollten AIDS-Kranken helfen, wo wir können, wollen sie auch nicht verurteilen, sondern sie auch mit der Liebe Jesu bekannt machen, ihnen auch die Vergebung Jesu zusprechen, wenn sie Buße tun, da wo Sünde vorliegt. Wir sollten ihnen helfen, auch seelsorgerlich, zugleich aber auch die Warnungen der Bibel vor sexuellen Verirrungen nicht verschweigen. Denn es heißt ganz klar, etwa in Römer 1, und diese Stelle würden ja am liebsten viele Kreise bis in die Kirchen hinein heute aus der Bibel herausschneiden, aber es steht immer noch, Gott sei Dank, steht es noch da, weil es ja auch gesagt werden muss, in Gottes Wort in Römer 1, Vers 26 und 27. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen, also unnatürlichen oder gegen die Schöpfung stehenden. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Kann es noch deutlicher gesagt werden, diese Warnung aus der Liebe Gottes heraus, ist das ausgesprochen? Und in 1. Korinther 6, Vers 9 heißt es, lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Keiner von diesen. Aber Gott sei Dank, ihr seid reingewaschen, die ihr umgekehrt seid davon, heißt dann weiter. Ja, auch jeder, der solche Sünden begangen hat, kann darüber Buße tun und umkehren. Und so bleibt auch AIDS, auch die Zunahme dieser ganzen Seuchen, die mit Sünde zusammenhängen zum Teil, so bleibt auch AIDS ein deutliches Signal zur Umkehr. Gemäß Apostelgeschichte 3, Vers 19, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und der den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Nun bin ich fast am Ende, aber wenn ihr noch etwas Kraft habt, noch zu den Erdbeben. Da machen wir wieder auf, nicht? Ja. Hat jemand schon mal ein Erdbeben miterlebt, so bewusst? Wo war das?
Vancouver, Kanada.
Ja, war es schlimm?
Ziemlich, ja. Also im Hochhaus.
Hat geschwankt, ja. Ja, ich habe es in Kasachstan miterlebt, auch nur leicht, wo die Lampen angefangen haben, sich zu bewegen. Da sage ich zu meiner Frau, was ist denn das? Da sagt sie, das ist dort oft üblich. Haben mal besucht, wo sie aufgewachsen ist, ja. Und da ist es oft. Die haben aber auch viele Atomversuche dort gemacht, in der Wüste in Kasachstan, Hungersteppe. Da war das üblich, dass immer mal der Boden gewackelt hat. Man kann manchmal gar nicht mehr unterscheiden, wo es Atomversuche unterirdisch sind oder Erdbeben. Der Mensch selber verschlimmert ja die Lage auch noch. Ja, Fragen vielleicht noch am Schluss, weil es ja auch aufgezeichnet wird. Unter den Endzeitzeichen werden in den Evangelien und in der Johannes-Offenbarung Erdbeben und andere Katastrophen, welche die Schöpfung betreffen, genannt. Es ist anzunehmen, dass diese sich bis zur Wiederkunft unseres Herrn steigern werden. Warum? So heißt es doch in Offenbarung 16, Vers 18 folgender. Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner, und es ward ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben so groß. Also da kommt das größte Erdbeben bei den Zornschalengerichten. Jedenfalls hat Jesus gesagt, es werden immer wieder Erdbeben sein. Und man sieht auch, dass es zugenommen hat. Es gibt natürlich jetzt auch bessere Messmethoden. Man weiß auch, wie das entsteht, dass sich die Erdplatten gegeneinander bewegen, dass vulkanische Untergründe sind. Aber das widerspricht trotzdem nicht dem, dass es vorausgesagt ist, dass das geschehen wird. Und die ganzen Statistiken bestätigen, dass die Erdbeben im 20. und 21. Jahrhundert zugenommen haben, auch die Seebeben und anderen Katastrophen. Zwar nicht immer jetzt linear, aber insgesamt ist doch eine Steigerung festzustellen. Man sieht, dass unser Erdball in Bewegung ist, dass da sich etwas verändert. Durch das starke Erdbeben in Chile hat sich sogar die Erdachse verschoben um 0,18 Zentimeter oder was sie da festgestellt haben. Ist unglaublich, wie die das feststellen wollen, aber es wird von Wissenschaftlern so gesagt. Wir können auch die Angaben von Versicherungen betrachten, um zu sehen, wie sich die Katastrophen gesteigert haben. Also nach Angaben von Versicherungen haben Naturkatastrophen und die durch diese verursachten Schäden in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Von den 60er bis zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Naturkatastrophen verfünffacht. Die von den Versicherungen zu ersetzenden Schäden sind im gleichen Zeitraum sogar um das 15-fache gestiegen. Auch deshalb, weil immer mehr Menschen in Ballungsräumen wohnen, auch zum Teil in Erdbebengebieten. Ja, und überhaupt, weil die Menschheit natürlich auch zunimmt. 1996 zum Beispiel zählte man weltweit 600 größere Schäden, darunter 30 Vulkanausbrüche, 50 Erdbeben, 170 Überschwemmungen, 200 schwere Stürme und 150 andere Katastrophen wie Hitze- und Kältewellen, Dürren, Waldbrände, Erdrutsche und Lawinen. Dabei kamen ca. 11.000 Menschen ums Leben. 1998 ging als ein Katastrophenjahr in die Geschichte ein, das insgesamt rund 30.000 Menschenleben bei Naturkatastrophen forderte. Allein der Hurrikan Mitch in Mittelamerika tötete über 11.000 Menschen. Das Hochwasser des Yangtze in China verschlang mindestens 3.700 Opfer und machte 223 Millionen Menschen obdachlos. Das war 98. Jetzt habe ich neuere Zahlen von 2011. Da zitiere ich einmal aus Idea Spektrum vom Nummer 32, 2011, Seite 11, da heißt es als Überschrift, 2011 gab es bisher auffallend häufig mehr Naturkatastrophen. Und die Rückversicherungsgesellschaft München sagt, das erste Halbjahr 2011 war das schadenträchtigste aller Zeiten. Ich lese vor. Eine ungewöhnliche Häufung schwerster Naturkatastrophen stellt die Rückversicherungsgesellschaft Munich Re, die hieß früher Münchner Rück, fest. 2011 sei bereits nach Ablauf der ersten Jahreshälfte das schadenträchtigste Jahr aller Zeiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Münchner Zentrale des Versicherers der Versicherungen. So, der Spitzname, der Versicherer der Versicherungen. Also sie sind für die Versicherungen zuständig, die Münchner Rück. Deshalb haben die den Überblick über die Schäden am besten. Weiter zitiere ich. An erster Stelle steht das Erdbeben mit Tsunami im März in Japan, das 15.500 Todesopfer forderte und wirtschaftliche Gesamtschäden von 150 Milliarden Euro verursachte. Das in Medien oft als apokalyptisch, also endzeitlich beschriebene Ausmaß erinnert Christen an Zeichen, die Jesus Christus für die Zeit vor seiner Wiederkehr genannt hat, etwa es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Lukas 21, Vers 11. Dann heißt es weiter in dem Bericht. Neben dem Erdbeben in Japan und der folgenden Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima forderten Erdrutsche und Sturzfluten Mitte Januar in Brasilien 1.350 Todesopfer. In den USA kamen bei Unwettern und Tornados Ende April 350 Menschen ums Leben. Im Juni starben bei Überschwemmungen in China 240 Menschen. Und 181 Tode gab es Ende Februar bei einem Erdbeben in Neuseeland, das große Teile der Stadt Christchurch, auf Deutsch Christuskirche, zerstörte. Hinzu kommen zahlreiche weitere Naturkatastrophen im ersten Halbjahr 2011. Die wirtschaftlichen Schäden in den 6 Monaten, also Januar bis Juni, von rund 188 Milliarden Euro übertreffen laut Munich Re bereits die Summe des bisher teuersten Jahres 2005. Damals waren es 156 Milliarden Euro. Das war aber ein ganzes Jahr, jetzt ist nur ein halbes hier berechnet. Und zwar bei weitem übertreffen die das. Insgesamt habe die Schadenssumme mehr als 5-mal so hoch gelegen wie im Durchschnitt der ersten 6 Monate der vergangenen 10 Jahre. Ja, das kann sich natürlich auch wieder ändern. Es muss nicht immer linear Jahr für Jahr schlimmer werden. Aber wir sehen eben, dass Gottes Wort hier die Wahrheit sagt. Das ist für mich auch immer ein ganz starker Gottesbeweis, die erfüllte Prophetie, auch wenn es hier schmerzliche Dinge sind. Und zu jeder einzelne Mensch leid, der von diesen Dingen und Katastrophen betroffen ist. Wir wollen, auch wenn wir das als Erfüllung der prophetischen Voraussagen sehen müssen, doch für jeden betroffenen Menschen mitfühlen, auch beten, soweit es Menschen überlebt haben, dass sie auch wieder gesund werden, geheilt werden. Es gibt ja auch viele Verletzte immer bei solchen Katastrophen. Für die Verstorbenen allerdings können wir nicht mehr beten. Aber wir können natürlich auch beten, dass der Herr immer noch Gnadenzeit schenkt, dass er seine Katastrophen auch noch zurückhält, dass es nicht zunimmt. Ja, keiner wünscht sich ja das, aber es muss so geschehen. In dieser Spannung stehen wir. Wir wünschen es niemand, aber weil die Menschheit immer mehr sich lossagt von Gott, leider nehmen eben auch die Gerichte Gottes zu. Das ist eine zwangsläufige Folge. Deshalb haben wir den Auftrag, das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus zu verkündigen, dass noch viele gerettet werden. Vielleicht geschieht noch Umkehr im Glauben. Die großen Verheißungen für massenhafte Bekehrungen finden sich in der Endzeit nicht mehr. Allerdings wird noch allen Völkern das Evangelium verkündigt. Es gibt doch immer wieder Bekehrungen. Aber wenn wir nicht so, gerade auch in unserem Land, die großen Massenbekehrungen sehen, wollen wir uns auch nicht entmutigen lassen, sondern weiter beten und für jeden Einzelnen vor den Thron Gottes eintreten, dass auch er noch gerettet werde. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Ja, Herr, wir sind sehr betroffen, wenn wir hören, wie viele Menschen jetzt leiden unter den Katastrophen. Wir können dich nur bitten, schenk noch Gnade, Herr. Lindere die Leiden und die Schäden, aber schenk auch noch Umkehr, solange Menschen noch leben, die durch Katastrophen umkommen werden. Wir wissen auch nicht, ob wir dazu gehören. Herr, so fang bei uns, bei mir an, dass wir wirklich dich von ganzem Herzen lieben, dass wir deine Kinder sein und bleiben dürfen und das Ziel erreichen, in deiner himmlischen Herrlichkeit zu sein. So segne und behüte uns auch an diesem Tag, sei du bei uns, denn es will Abend werden über dieser Welt, aber du hast verheißen, dein neues herrliches Reich. Und darauf dürfen wir uns freuen. Herr Jesus Christus, Gottes Lamm. Amen.